Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
So, ich darf zwei Menschen, die ihr schon beklatscht habt, aber noch gar nicht gesehen habt, zu mir auf die Bühne bitten. Thomas und Max, ungefähr so setzen wir uns hin, dass ihr uns sehen könnt. Richtig, die Mikros. Vielleicht, genau. Wir haben uns entschieden, dass hier niemand jetzt 30 Minuten kriegt, um über das gute Leben zu predigen, sondern wir kommen lieber mit Menschen darüber ins Gespräch. Und schauen mal, wo uns das hinführt. Ich habe natürlich einen kleinen Plan hier, aber wie das bei so Talks ist, ne? Neben mir sitzt Max und gegenüber von mir sitzt Thomas. Herzlichen Dank, dass ihr da seid, also euren Sonntag irgendwie dafür opfert. Also du bist weit gefahren. Ich weiß nicht, ob du sonst deine Sonntage in Gottesdiensten verbringst.
Ich bin früh aufgestanden.
Ja. Also davon schon mal herzlichen Dank. Ich glaube, euch so gut zu kennen, dass ich weiß, ihr liebt dieses Leben.
Definitiv.
So. Ja. Und jetzt in einem ersten Moment, also ich muss mich vielleicht entschuldigen, dass wir dieses Thema hier als drei Männer bewegen. Also das ist vielleicht nur noch in der Kirche erlaubt, so, aber es ist hat ein bisschen Schlagseite, aber ja, also ihr müsst es irgendwie für euch übersetzen oder irgendwie aushalten. Wir bedienen jetzt mal dieses Stereotyp. Also, wir fangen so an, dass ihr die beiden erstmal kennenlernt. Wer ist eigentlich Max Schmidt? Man kann vielleicht so viel sagen, so viel kann ich schon mal verraten. Du kennst Nadine, die uns hier am Anfang diesen Poetry vorgelesen hat. Die kennst du sehr gut. So. Und hier in diesem Gottesdienst bist du zum ersten Mal.
Genau.
So. Wer also bist du?
Sag mal was Dank, über dich. Für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Max. Ich bin 34 Jahre alt und der Lebensgefährte von Nadine. Komme gebürtig aus dem schönen Hößbach, bin dann zum Studium nach Würzburg und ja, habe Deutschgeschichte studiert, aber nicht auf Lehramt, sondern auf gut Glück quasi. Ja, und bin so ziemlich schnell in die Selbstständigkeit gerutscht. Jetzt kümmere ich mich in einem Satz so ein bisschen um Online-Marketing, habe ein kleines Team, eine Firma, die es seit 12 Jahren gibt und deswegen, ich kenne alle Höhen und Tiefen, die man so haben kann im Alltag und im Leben.
Sag doch mal kurz was, also ich habe hier, als wir gequatscht haben, habe ich mir das Wort Fritz aufgeschrieben, Magazin?
Fritz Magazin, so habe ich mal angefangen, genau, parallel zum Studium. Ich habe irgendwann gemerkt, Bücher über Bücher lesen, da kommt nicht ganz so viel rum und habe mir ziemlich schnell einen Nebenjob gesucht quasi, da mein Volontariat gemacht und bin deswegen wahrscheinlich auch in Würzburg hängen geblieben, weil wenn man in der Kulturlandschaft mal drin ist, das ist schon ganz nett hier.
Okay, also das könnten von euch einige ja kennen. Kann man sagen, dass du Unternehmer bist? Würdest du dich als Unternehmer bezeichnen oder als...
Man muss ja bei der Krankenkasse manchmal angeben, was ja, genau, tut man was beruflich, dann schreibe ich geschäftsführender Gesellschaft dahin. Okay. Ist eigentlich nur die Form, aber ja, kann man so sagen.
Schön, herzlich willkommen.
Danke.
Thomas kenne ich jetzt schon lange. Wir waren zusammen auf der Mittelstufe. Wenn ich an Thomas denke und damals denke ich immer noch, du kannst dich jetzt aufklären, wenn das gar nicht stimmt, aber aus meiner Sicht hättest du auch eine Karriere als Torwart du hast in Haiger im Torwart gestanden, oder nicht?
Lange her, ja,
genau. Ja, ja, aber ja. Du hättest auch den Fußball.
Bestimmt, zweite Liga oder so, dafür hätte es vielleicht gereicht. Ja.
Also jedenfalls ist das meine erste Assoziation, die ich immer habe. Ja, jetzt ist aber dein Weg ganz anders gewesen. Sag doch mal so ein paar Sätzen, die du sagen magst. Wer bist du und was machst du heute oder wie bist du da hingekommen?
Also was uns verbindet, ist nicht nur die Schulzeit und dass wir dann später viele Jugendfreizeiten zusammen gemacht haben, sondern wir haben auch jeweils...
Das habe ich verdrängt, das mit der Jugendfreizeit.
Ja, genau, okay. Dann vergessen wir das wieder. Ja, genau. Wir haben auch jeweils eine Schweizer Frau geheiratet.
Ich bin Schweizer. Ich habe eine deutsche...
Du, wirklich? Almut ist keine Schweizerin?
Nein.
Okay, auf jeden Fall verbindet es irgendwie die Schweiz und das ist nämlich in meiner Familie total wichtig. Ja, meine Frau ist Schweizerin, also sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob es hier in Würzburg auch Schweizer gibt, also... Ja. Meiner Biografie, genau. Ich bin 51 Jahre, wir haben zwei erwachsene Kinder, wir sind in einer wunderschönen, ich komme aus Wetzlar, wir sind in einer wunderschönen Lebensphase. Die Kinder sind aus dem Haus und noch keine Enkelkinder da. Ja. Das fühlt sich richtig gut an. Genau. Genau, und nach verschiedenen Dingen habe ich irgendwann Theologie studiert, war Pastor und mache jetzt was ganz anderes.
Und zwar, also vielleicht erstmal, warum nicht Torwart? Und das könnte ich jetzt ja auch beantworten, warum ich Pastor geworden bin, aber warum hast du das gemacht? Also ich meine, man muss ja schon...
Fußball gespielt, oder?
Ja, warum bist du nicht beim Fußball geblieben, sondern Pastor geworden?
Dafür hätte es wirklich nicht gereicht, würde ich sagen.
Weil ich so, ja, gut. Warum hast du nicht was anderes gemacht?
Wie mein Bild von dir
warum
so entstanden ist.
Warum studiert man Theologie, will ich wissen.
Ja.
Also ist ja jetzt nicht so ein Job, den jetzt jeder Dritte...
Ja, genau. Also die einfache Antwort ist tatsächlich, ich hatte so ein Luther-Erlebnis. Das okay. Muss man nicht haben, um Theologie zu studieren. Ich hatte es aber. So wirklich so ein, dass ich für mich erlebt habe, das ist so ein Calling von Gott. Das hat mich gepackt. Das wäre jetzt eine eigene Geschichte, wie das passiert ist. Und danach gab es dann noch manche Irrungen und Wirrungen, wo ich noch andere Wege eingeschlagen bin und wo Gott immer wieder dran geblieben ist und wo ich am Ende bei der Theologie gelandet bin.
Dann warst du Pastor und jetzt noch ein Wort. Was bist du heute? Da müssen wir schon noch landen.
Genau, ich leite heute eine Organisation, die im weitesten Sinne zu der Kirche gehört, zu der ihr in Deutschland, mit der ihr in Deutschland vernetzt seid, dem Bund Freie Evangelischer Gemeinden. Der hat sozusagen eine Organisation, die weltweit unterwegs ist mit Bildungsprojekten, Armutsbekämpfung, Gemeindegründung, Kirchenunterstützung und so weiter. Das ist die Allianzmission und die leite ich, da bin ich Vorstandsvorsitzender, ungefähr 220 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und viele Unterorganisationen weltweit und das ist das, was ich seit 7 Jahren mache. Okay.
So, jetzt haben wir ja so grobe Vorstellungen, wie wohl so ein Alltag von euch beiden aussieht. Wahrscheinlich liegen wir völlig falsch. Aber sag noch mal ein paar Takte dazu. Also, wie sieht das, was du beruflich machst, womit ich vermute, du die meiste Zeit deines Lebens füllst? Wie sieht so ein Tag aus? Was du noch über dein Unternehmen sagen machst? Oder was
ich glaube, das ist schon ein ganz guter Punkt, wenn man das mal so ein bisschen reflektiert. Es ist genau das, womit man die meiste Zeit im Leben verbringt am Ende des Tages. Also sei es die Arbeit, die Kolleginnen, die Kollegen. Wenn man das mal so ein bisschen durchspielt und sagt, ich habe Hobbys, ich habe Familie, ich habe einen Freundeskreis, ich habe eine Beziehung und dann mal einen Strich zieht und die Stunden zählt, tut man tatsächlich nichts anderes oder nicht so viel wie Zeit auf der Arbeit verbringen. Und das ist schon für mich ein Schritt zum guten Leben, da eine gewisse Resilienz zu schaffen, ein gewisses Gleichgewicht und das, was man tut, halt gerne zu tun. War auch für mich der Grund, warum ich gesagt habe, ich versuche es lieber selber und wenn ich schon mir einen Arsch aufreiße, auf gut Deutsch, weiß ich wenigstens, für wen ich es mache. Sprich für mich und kann vielleicht auch eine schöne Umwelt schaffen, wo andere Leute im Team dann auch aufblühen können.
Aber gibt es in deinem Leben so einen typischen Tag? Sieht jeder Tag anders?
Nee, sitzt du viel am Schreibtisch? Natürlich viel zu viel am Schreibtisch, aber am Ende des Tages ist jeder Tag eine neue Herausforderung und hat ein bisschen Bürokratie, ein paar Excel-Tabellen ausfüllen, aber der Kern ist tatsächlich immer eine neue Herausforderung, was sehr viel Spaß macht. Also allein durch unsere Branche, Google rennt immer nach vorne, wir versuchen hinterher zu hetzen, also vielleicht in einem Satz noch, was wir machen.
Ja.
Wir versuchen Sichtbarkeit zu erzeugen für Menschen, die ein Produkt, eine Dienstleistung haben und wollen, dass, wenn gegoogelt wird oder auf den sozialen Medien eben die Leute unterwegs sind, das Thema, das Produkt auch ausgespielt wird. Und da sich das riesen sehr, sehr schnell verändert, die Nutzer immer schlauer werden und kritischer, ist es tatsächlich ein Job, der sich alle paar Wochen und Monate neu erfinden lässt.
Eben hat eine von euch beiden, ich weiß nicht mehr wer, Hartmut Rosa zitiert. Dieser Mann, bekannter Soziologe, sagt ja, wir in unserer Moderne sind Beschleunigungszwängen ausgesetzt. Wir stecken in ständigen Steigerungszwängen. Das ist nicht unsere Gier, die uns das dazu antreibt, sondern das ist die Moderne. Wir müssen eigentlich jedes Jahr ein bisschen eine Schippe drauflegen. Und er sagt, als Folge passiert es leicht, dass uns die Welt sozusagen verstummt. Könnt ihr jetzt mal überlegen, was das wohl bedeuten soll. Sie wird irgendwie zu einer Ressource für uns, diese Welt. Und wir vermissen manchmal eine Welt, die uns anspricht, die uns überrascht. Wir haben kaum noch Muße dafür. Und er sagt dann, was wir suchen und brauchen, ist Resonanz. Also Resonanzmomente machen das gute Leben aus. Ihr könnt das jetzt zerlegen, wenn ihr sagt, das ist Quatsch. Aber mein Gedanke wäre...
Ich musste grinsen tatsächlich, als das Zitat kam, weil ich mag das auch sehr, also diese Theorie der Resonanzfelder.
Sehr schön, du bist schon mal auf meiner Seite. Ja. Würdest du, oder wann fühlt sich für dich das Leben lebendig an? So sagt er, wenn Resonanz passiert, dann spricht uns was von außen an. Etwas in uns fängt an, wie soll ich sagen, da mitzuschwingen, geht da drauf ein und irgendwie es entsteht was. Das klingt jetzt groß, aber Das nennt er Momente der Lebendigkeit.
Genau, vielleicht wie so ein Katalysator. Also das kann für mich jede Kleinigkeit sein. Am liebsten gutes Essen, Freunde, eine gemeinsame Zeit. Kann aber auch tatsächlich im Alltag, ich suche einen Parkplatz und finde sofort einen. Da bin ich auch schon happy und gehe vielleicht einkaufen, habe ein kurzes Gespräch mit der Dame, dem Herr an der Kasse. Das sind lauter so Kleinigkeiten, aber in dem Moment, wo so ein Schalter umgelegt wird, sage ich mal, ist es bei mir. Auch der Austausch, ob beruflich oder privat mit Leuten, und dann nimmt man so eine Idee mit, die ein bisschen in einem wächst. Das sind für mich so Resonanzmomente, wo man, wie er auch sagt, tatsächlich auch selbst noch ein bisschen grübelt und sich verändert und aber auch den anderen verändert, eine neue Perspektive vielleicht
mit reinbringt. Was macht man selbst?
Man verändert sich, hoffentlich,
ja, also wenn es funktioniert.
Genau, also aber ich würde sagen, in einem guten, kurzen Gespräch nimmt die andere Partei was mit und ich nehme auch was mit.
Ist das etwas, also ich habe tatsächlich, das ist jetzt keine rhetorische Frage, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, spricht er von etwas, was täglich passiert? Stündlich? Oder ist das eher seltener, also besonderer?
Also zum einen glaube ich auch, dass wir abstumpfen und dass wir diese Momente teilweise gar nicht zulassen, weil vielleicht die Sensorik ein bisschen taub ist. Aber wenn so ein Moment passiert, das kann 10-mal am Tag sein, es kann auch leider nur einmal in Wochen oder Monaten sein. Also man muss sich auch ein bisschen drauf einlassen.
Eigentlich habe ich dieselbe Frage an dich, also so, oder ja. Ich weiß nicht, ob da was resoniert oder wann, ist ganz anders bei dir, wann erlebst du Momente des Lebendigseins, ob es jetzt Resonanz ist oder nicht. Keine Ahnung,
also,
ob man dann
Resonanz klingt auf jeden Fall gut, finde ich. Also, und ich finde auch den Titel gut, ja, von dem Gottesdienst.
Das gute Leben.
Das gute Leben, das, weil das habe ich da Lust drauf und das suchen wir. Und ja, also was ich gedacht hatte bei Resonanz, habe ich erstmal gemerkt, da muss ich erstmal irgendwie selber, um in einer gewissen sensibel zu werden für solche Momente. Das merke ich, wenn ich jetzt selbstkritisch auf mein Leben schaue, ist es extrem schnell, extrem temporeich, extrem viel unterwegs. Und ich muss, um in Resonanz zu kommen mit irgendwas, ob mit Freunden oder mit Musik oder mit Sport oder irgendwie, merke ich manchmal erstmal, dann muss ich erstmal vielleicht mal kurz aussteigen aus diesem Tempo und muss gucken, wo stehe ich gerade, und dann passiert das. Und das sind schöne Momente, wenn das passiert. Ob das jetzt das Ganze ist von, aber es ist so ein Weg dahin zum guten Leben. So, sich überraschen lassen vielleicht auch von Momenten, von Augenblicken, von Begegnungen. Aber es braucht, dafür merke ich, also das wäre jetzt meine Reflexion, es braucht dazu auch eine eigene, ein eigenes Wachsein und eine Sensibilität dafür. Und die passiert nicht einfach so.
Seid ihr Typen, denen das leicht fällt? Also ich sage es mal, ich bin eher jemand, ich glaube, es gibt Menschen, die besser als ich Resonanzmomente bemerken können.
Glaube ich auch. Also ich bin Kopfmensch erstmal, sehr rational, vielleicht Stoiker fast schon. Also es dauert ein bisschen, bis man mich triggert. Wenn man aber, wie du sagst, ein bisschen durchatmet, sich wirklich drauf einlässt, auch in Ruhe mal bis 3 zählt und sich öffnet, egal ob es dann eben Musik ist, sowas wie heute auch einfach, da ein bisschen was mitzunehmen. Ich brauche da immer ein bisschen.
Es braucht eine bewusste Entscheidung. So. Und vielleicht ist das was Männliches, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch wieder ein Vorurteil, aber auf jeden Fall brauchst du eine bewusste Entscheidung. Und manchmal, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, wenn mich Leute fragen, wie geht's dir? Und man hat nicht sofort eine Antwort, weil man, wenn man ehrlich ist, ich weiß es gar nicht, weil mir fehlt der Kontakt zu mir selber gerade, weil das Leben gerade so schnell und intensiv ist. Und ich glaube, in solchen Momenten erlebt man dann wenig Resonanz oder ist nicht sensibel dafür, und da muss man manchmal aussteigen. Und
die ehrlichere Frage wäre da, finde ich zumindest oft, wie fühlst du dich? Also dieses, wie geht's dir? Ja, in welchem Kontext, in welchem Lebensbereich, in welcher Momentaufnahme gerade. Aber dieses, wie fühlst du dich, das hat mich mal jemand gefragt und ich war total überfahren, weil das war ich nicht gewohnt, dass sich jemand entweder dafür interessiert, noch dass ich mich das mal selbst frage, um es beantworten zu können. Weil wie du sagst, oft ist man zu weit weg von sich selbst.
Dieser Moment, als du gesagt hast, ich will Theologie studieren, war das ein Resonanzmoment? Ist mir jetzt gerade so durch den Kopf geschossen, aber...
Auf jeden Fall in dem Sinne, dass es was mit Gott und mir zu tun hatte. Und so ein Gespür, Gott gibt es wirklich. Und der hat was mit dir zu tun. Und der hat, war das ein extremer Resonanzmoment extrem auf einer Ebene, die man nicht erklären kann.
Also Rosa nennt das vertikale Resonanz und da sagt er Religion, Natur, Kunst.
Ich hätte Kultur gesagt, aber es ist auch schon lange her, dass ich das
gesehen habe. Ja, und es gab noch der Mantel der Geschichte. Da weiß ich am wenigsten richtig, was er damit meint, aber man findet sich selber wieder in der großen, ich glaube sogar Weltgeschichte, denkt er, oder in so einer Story. Ich bin Teil da drin und daran kann ich Resonanz drin finden.
Also ob es genau passt, weiß ich nicht, aber ich musste dann auch dran denken, Rassmilieu-Temps, ne? So ein bisschen, wann bin ich geboren, in welchem Kontext, welche Ebene, in welcher Zeit, und das prägt uns ja auch, also auch mit dem ganzen, ich sag mal, der Wertekatalog, so wie man sozialisiert ist, wie es die Eltern vorgelebt haben, wie es die Kultur, gerade Popkultur, Filme, Musik einem vorleben, das ist ja auch was, entweder schafft man sich zu lösen und einen eigenen Weg zu finden, oder man akzeptieren ist schöner, ich hätte fast resignieren gesagt. Man akzeptiert diese Wertevorstellung und geht dann einfach seinen Weg, aber kann mir vorstellen, dass so die letzten Dekaden, wo auch die Kirche als Wertegeber, der Staat als Wertegeber immer weniger geworden ist, wenn man so die letzten vielleicht 150 Jahre oder sag mal zumindest mal 100 Jahre zurückgehen, das hat ja auch viel Halt gegeben, eine klare Struktur zu haben. Und wir haben sicherlich an Freiheit gewonnen, aber das ist wieder dieser Moment, wenn ich mich für eine Sache entscheide, muss ich mich ja aktiv gegen andere Möglichkeiten entscheiden. Ich glaube, das kann Leute auch überfordern. Und bewundere es sehr, wenn jemand dann Halt findet, eben zum Beispiel in so einer Glaubensgemeinschaft.
So, jetzt würde ich ein schwierigeres Thema, glaube ich, ansprechen. Man könnte ja schon das Leid, da habe ich jetzt das schwierige Wort ausgesprochen, als großen Sinnvernichter beschreiben. Also man kann das hinterfragen, stimmt das eigentlich? Aber erstmal bringen wir Sinn im Leben nicht mit Leid in Verbindung und sagen, da drin finde ich es dann wohl. So, also und jetzt seid ihr, bist du CEO oder wie man bei uns sagen würde, keine Ahnung, was das deutsche Wort wäre, einer Missionsgesellschaft, die auf x Ländern irgendwie, und ein Teil, vielleicht der größte Teil eurer Arbeit ist ja irgendwie auch immer wieder Leid lindern, nehme ich an, so.
Unter anderem,
ja. Wie, also mein Gedanke war, mich würde interessieren, ich nehme jetzt an, du begegnest dem oft, wie behält man Zuversicht, wenn man so viel Leid sieht oder so viel Schwierigkeit, so viel Armut oder arbeitet ja in Ländern, wo es Menschen noch deutlich schlechter geht als uns? Oder sagst du, das ist jetzt gar nicht so mein Thema, dass ich das irgendwie dauernd sehe und man irgendwie klarkommen muss, wie ich damit umgehe, mit Ungerechtigkeiten? Ja.
Ja, also ich bin grundsätzlich kein Mensch, der sich schnell davon runterziehen lässt. Ich glaube natürlich, dass das Thema Leid ist super facettenreich. Ja, ich habe als Pastor in Deutschland super viel Leid erlebt, was mir sehr nahe gegangen ist, wenn ich junge Menschen beerdigen musste oder Kinder und so weiter, extrem viele Fragezeichen hatte an solche Situationen. Oder wenn ich in Afrika oder in Teilen von Asien unterwegs bin und begegne Kinder, die im Müll leben. Manila, 1 Million Straßenkinder, sagt man, leben in Manila und viele davon werden sexuell ausgebeutet und so weiter. Und ich überlege dann, okay, warum, also einfach an Chancengleichheit und Chancenungleichheit denke, also das kann einen überwältigen, so. Und damit müssen wir umgehen, dass das zu diesem Leben dazugehört, zu dieser Welt dazugehört. Und trotzdem auch zu sagen, Annalena Baerbock, wir können was verändern. Wir haben Möglichkeiten, wir können gestalten. Und viele unserer Mitarbeiter sind motiviert, sind deswegen unterwegs in dieser Welt, um was zu verändern. Und es ist mein Job, ihnen gute Rahmenbedingungen zu geben und eine Organisation zu leiten, die dafür sorgt, dass sie ihren Job gut machen können, dass sie gute Bedingungen haben und so weiter und Partnerschaften entwickeln und alles Mögliche. Für mich ist es deswegen vielleicht kein Gegensatz oder ist die Frage, ich kann sagen, okay, was macht das gute Leben aus? Ja? Was Sinnvolles tun? Freundschaften? Abenteuer erleben? Mich in Grenzen, Grenzsituationen oder über Grenzen hinausgehen? Was Neues erleben? Aber eigentlich würde ich sagen, als Theologe würde ich sagen, das Leben lebt davon, dass, oder wenn ich von Sinn spreche oder so, dann lebt es davon, dass mir Sinn geschenkt wird. Auch in allem auch Leid. Dass es hier etwas, dass ich mir nicht Sinn selber geben muss oder selber suchen muss, sondern dass es mir geschenkt wird, indem ich sage, da gibt es einen Gott, der mich geschaffen hat und der mich hineingestellt hat, der mich auch hineingestellt hat in schwierige Situationen. Ich denke an einen unserer Mitarbeiter, das fällt mir jetzt gerade mal beim Thema Leid an, neben diesem weltweiten Perspektive. Der war in Afrika, super Typ, intellektueller Typ, Doktor der Theologie und so. Und seine Frau hat mit 50 Alzheimer bekommen. Und als ich ihn das letzte Mal besucht habe, die ist noch keine 60, drehte sich nur noch im Kreis und murmelt irgendwelche Sachen vor sich hin. Und man könnte jetzt eigentlich sagen, okay, der Mann, er kann nicht mehr richtig tun, das, wofür er gelernt hat, sich hat ausbilden lassen und so weiter. Er kümmert sich jetzt vor allen Dingen um seine Frau, aber der Mann ist, ich habe nicht das Gefühl, dass er unglücklich ist, sondern in all dem, wie er seine Frau trägt, wie er die Situation trägt, das ist jetzt eine Situation, in die ich hineingestellt bin und die ich zu bewältigen habe. Und das ist das, was meine Aufgabe jetzt ist. Und das finde ich, also für mich ist jetzt nicht Leid etwas, ich erlebe Menschen, sowohl wenn ich an diesen Menschen denke, als auch in den Slums, erlebe ich viel Glück und viel Gastfreundschaft und viel Zuversicht, wo wir vielleicht denken, oh, das ist alles ganz schlimm. Und es ist auch schlimm, aber Menschen sind dort trotzdem zuversichtlich und vielleicht manchmal zuversichtlicher als in Deutschland oder in der westlichen Welt.
Ich weiß jetzt gar nicht, was du mit dem Thema Leid verbinden würdest oder Schicksalsschläge oder was du für Gedanken hast zu diesem, was das gute Leben so in Frage stellt oder wie du damit gegangen bist. Also gehen würdest.
Den letzten Punkt von dir finde ich eigentlich sehr gut. Und ich würde erstmal sagen, wenn man jetzt von dem Big Picture weggeht, ist Leid oder Schicksalsschläge sind erstmal was Individuelles. Für manche kann es der Tod von der Familie, jemand Nahenstehenden sein. Andere sind schon zum Boden zerstört, wenn der Fußballverein verliert, sage ich mal ein bisschen spitz. Es ist also ein Benchmarking von sich selbst. Und vielleicht ist glücklich oder Glück gar nicht das richtige Wort, sondern so eine Art Zufriedenheit. Also was mir geholfen hat, wenn ich das so ein bisschen Revue passieren lasse, zu versuchen, weniger zu vergleichen. Also mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Es gibt so ein paar Dinge, die sind mir wichtig. Ich habe vorhin schon gesagt, ich esse gern lecker, am liebsten mit Freunden, vielleicht eine Flasche Wein, gute Zeit haben, übers Leben sinnieren oder auch mal beim Glas Wein die Welt retten, so ungefähr. Das gibt mir sehr viel Kraft und das hilft mir aber tatsächlich auch bei Schicksalsschlägen, bei Rückschlägen, negativen Aspekten, wieder Kraft zu schöpfen und zu sagen, hey, das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, da ist was passiert, das kann ich auch nicht ändern, dann vielleicht wieder der Stoiker. Ich akzeptiere das jetzt, ich versuche damit umzugehen und das Beste mitzunehmen. So habe ich gelernt zumindest damit umzugehen. Andere würden es negativer formulieren und sagen, das geht schon Richtung Verdrängung, das gar nicht zuzulassen, aber ich finde auch das Leid und den Moment dieser Trauer oder Wut, den muss man zulassen. Man darf sich aber nicht drin verlieren. Und wenn man Menschen um sich rum hat, die einem diesen Sinn dann geben, eben, hey, es gibt ganz viele positive Aspekte, dann kann ich zumindest sehr viel Kraft daraus schöpfen.
Also es wäre auch eine Frage der Perspektive auf das Leid.
Absolut, aus meiner Sicht. Ich durfte mal ein paar Wochen in Indien sein und war total begeistert, aber es war für mich ein extremer Kontrast. Also zum einen hast du wirklich mindestens den Lebensstandard, den wir hier haben in gewissen Vierteln. Also alle gehen zu Pizza Hut, gehen zu Starbucks und fahren Mercedes so ungefähr. Und 100 Meter weiter ist eben, wie du sagst, das aus unserer Perspektive große Leid. Und das möchte ich auch nicht pauschalisieren. Das ist auch objektiv Leid. Wenn man mit den Menschen aber in Kontakt kommt und einen Tee trinkt und versucht zumindest sich mit Händen und Füßen und ein bisschen Englisch zu unterhalten, dann spürt man da eine Zuversicht und eine Begeisterung von dem Ist-Zustand, sage ich mal. Also wir sind vielleicht mehr die Grübler, wenn ich so mit groben Rechen sagen kann, die Deutschen, auch Dolce Vita in Italien, wenn ich sehe, wie auch hohe Jugendarbeitslosigkeit, wenn der Tourismus wegfällt, schwierig, aber wenn du mit den Leuten ins Gespräch kommst, die haben ja, Carpe Diem, die leben so den Moment einfach, die genießen den Tag und machen sich sicherlich auch Gedanken, was morgen ist, aber die haben jetzt nicht alle wie wir einen Bausparvertrag und gucken, dass quasi in 30, 40, 50 Jahren dann mal schön ist und bis dahin wird gebuckelt, sondern die genießen deutlich mehr und dieses sich selbst nicht verlieren und auch diesen Genuss mal zulassen, das Dionysische, sage ich mal, das gibt mir zumindest sehr viel Kraft und lässt mich auch an Tagen, wo es mir vielleicht nicht so gut geht mental, trotzdem nach vorne gucken. Mhm.
Also ich würde jetzt zum Schluss, ich gucke immer ein bisschen auf die Uhr, dass wir nicht zu lange sind, aber 5 Minuten haben wir noch. Nochmal über dieses, also dieses Leben, was beschleunigt ist. Und das habt ihr jetzt beide beschrieben, auch wenn ihr sehr verschiedene Berufe habt. Und wie da drin Zufriedenheit oder gutes Leben zu finden ist, vielleicht angesichts von Leid, aber vielleicht jetzt auch erstmal angesichts von Stress, sagen wir mal. Und bei Rosa habe ich nie ganz verstanden, meint er, dass wir aussteigen? Ich glaube nicht. Hat er das Gefühl, wir kriegen das, die Beschleunigung irgendwie runtergedreht? Also was, ich weiß nicht, ob ihr das, vielleicht müsst ihr noch 10 Jahre älter werden, um irgendwie irgendwann mal eine Weisheit zu haben, vielleicht habt ihr es jetzt schon. Wie geht das in einem Leben, in dem ich schnell sein muss, diese Momente zu haben? Also ich kann mir das ja vornehmen, aber jetzt mal so ganz konkret, also habt ihr... Sagen wir mal, reden wir von Work-Life-Balance, also viel arbeiten, aber dann daneben was anderes haben, oder von in der Arbeit eigentlich die Erfüllung finden, oder von im Moment viel arbeiten, aber später, ich mache dann mal bald weniger, dann wird es, oder wie sieht das tatsächlich aus? Also, oder sagt ihr, ja, bin ich auch noch, muss ich mal schauen, weiß ich noch nicht, im Moment gebe ich noch Gas.
Also Work-Life-Balance heißt ja, es gibt zwei verschiedene Dinge, die voneinander entfernt sind und dann versuche ich die auszugleichen. Eigentlich haben wir ja nur ein Leben und einen Alltag. Ja. Und auch wenn es mir nicht immer gelingt, ich versuche zumindest mein Glück und meine Freude auch in der Arbeit zu finden. Bin total begeistert, dass ich zu den Menschen gehöre, die, ich würde vielleicht sagen, wenn es gut läuft, arbeite ich nur 2 Stunden am Tag, weil der Rest macht mir total viel Spaß. Und die 2 Stunden sind vielleicht ein bisschen Verwaltung, ist jetzt sehr überspitzt. Aber wenn man es schafft, was zu finden, was einem selbst einen Sinn gibt oder zumindest eine gewisse Zufriedenheit ausstrahlt. Und ansonsten, ich brauche Sport als Ausgleich für den Kopf, um einfach mal 2 Stunden nicht an irgendwas Komplexes zu denken. Ich brauche Freunde, Menschen, Familie, die mir nahestehen und tatsächlich ab und zu auch ein gutes Glas Wein. Ja. Das hilft mir.
Und das baust du dann bewusst in deinen Alltag ein und sagst, okay, Arbeit bleibt jetzt liegen, jetzt mache ich das, egal, wenn das dann halt hier...
Aber auch andersrum, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, im Urlaub abends eine Tasse Kaffee zu nehmen und 1/4 Stunde E-Mails zu beantworten. Also das gibt mir genauso eine Ruhe.
Okay, wie findest du das, Nadine?
Sorry. Klar, aber spitz gesagt, wenn man es nicht macht, weiß man im Hinterkopf schon Mist, wenn ich dann wieder zurück bin, habe ich das Postfach voll. Wie gesagt, Balance ja, aber nicht im Sinne von 2 verschiedene Dinge, die es irgendwie versucht im Gleichgewicht zu halten, sondern aus meiner Sicht zulassen. Genauso aber auch, wenn ich einen Kopf voll habe, die Sonne scheint, es ist 14 Uhr, zu sagen, hey, ich bin jetzt mal 1 Stunde raus, ich gehe auf den Tennisplatz, um dann wieder motiviert mit Dopamin quasi zurückzukommen, glücklich zu sein und dann wieder ein paar Stündchen zu arbeiten. Also kann man nicht immer, natürlich muss das Setting auch passen, gerade beruflich. Ich finde aber auch privat, sich wirklich die Zeit zu nehmen und sich zu verpflichten und nicht zu sagen, ah, das war schon wieder so ein stressiger Tag, jetzt Füße hoch und ab auf die Couch, sondern sich wirklich zu zwingen, mal rauszugehen, frische Luft zu atmen, ein bisschen in die Natur zu gucken, vielleicht eben mit Freunden, Bekannten, wie auch immer, ein bisschen Zeit zu verbringen. Also wirklich dieses Dionysos versus Apoll, auch dieses Genießen mal zulassen.
Bei dir muss man immer wissen, was hinter diesen Göttern steckt, ne?
Ja,
also Dionysos ist ja der Wein, Apoll?
Genau, also ich sag mal Natur versus Kultur. Natur, okay. Dionysos.
Du nickst so.
Ich habe gestaunt, dass du das wusstest.
Dass ich überhaupt wusste, dass ein griechischer Gott ist. Ja, okay.
Ja, mir gefällt das Work-Life-Integration, finde ich eigentlich fast besser das Wort als, aber egal.
Okay.
Mir ist absolut bewusst, ich lebe ein privilegiertes Leben. Ich bin gesund, ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe eine tolle Frau, ich habe einen Job, der riesig Spaß macht, wo ich auch Vollgas gebe. Und natürlich ist das ein Riesenthema, wo wir gerade drüber sprechen, auch mit meinen Führungskräften so immer wieder zu sagen, okay, wie finden wir da Ausgleich und so weiter. Ich habe das Privileg, eine Arbeit zu tun, die mir riesig Spaß macht. Und ich kenne viele, viele Menschen weltweit, wenn ich unterwegs bin oder begegne das, die müssen einfach arbeiten, um ihre Familie zu ernähren. Und das müssen vielleicht manche von euch auch, ja. Und haben keinen Beruf, der ihnen Spaß macht oder wo man das Gefühl hat, ich bin irgendwie mit dem, was ich tue, Teil von etwas größerem Ganzen und das macht irgendwie Sinn. Das ist ein Privileg. Ich will aber nochmal sagen, für mich ist es wichtig, oder das zu sagen, was ist mein Leben wert oder inwiefern ist mein Leben gut oder kann es gut sein, wenn es das nicht ist oder wenn es das nicht gibt. Wenn ich krank bin, wenn ich einsam bin oder wenn ich keinen Beruf habe, der mir Erfüllung gibt. Was ist, also nochmal, dieses gute Leben? Mhm. Und das ist jetzt keine leichte Antwort, aber für mich hat das gute Leben auch viel damit zu tun, dass es mir geschenkt wird, das Leben geschenkt wird und dass es einen Schöpfer gibt, der da ist, auch wenn das Leben nicht spannend ist oder wenn es leidvoll ist, und es mir wert und Bedeutung mir zugesprochen wird von außen. Das ist für mich so, auch so auf der Suche nach dem guten Leben. Was ist, wenn ich morgen krank werde und kann meinen Beruf nicht mehr ausüben? Und das muss man dann ganz neu durchbuchstabieren und da werde ich sicherlich extrem strugglen. Aber inwiefern das gute Leben hängt es nur an diesen äußerlichen Dingen, und dass ich was tun kann, was bewegen kann, was Sinnvolles mache, oder Neues lerne oder einem Monat auf den 4000er gehe oder so, keine Ahnung, und tolle Dinge erlebe? Oder kann das Leben auch gut sein? Und inwiefern ist es gut, wenn ich das nicht erleben kann?
Lass mir die Frage einfach mal im Raum stehen. Also ich habe jetzt nicht die Antwort darauf. Ich habe aber die Antwort, dass die Uhr genau da ist, wo sie landen sollte, wenn wir das Gespräch... Aber vielleicht habt ihr gerade... das wollte ich gerade noch sagen und ich habe wirklich jetzt gerade ab.
Also nur so einen kleinen Gedanken dazu, den finde ich ganz sympathisch oder der kommt mir gerade... Ein gewisser Teil geht ja nur von außen. Also ich kann natürlich auch intrinsisch mich begeistern für irgendwas, ein Hobby, ich kann aufblühen, aber eine gewisse Art von Bestätigung und Anerkennung geht ja nur von außen. Das kann ich mir nicht selber erarbeiten oder selber erdenken. Und ob das dann der Sportverein ist, ob das eine Glaubensgemeinschaft ist, irgendeine soziale Gruppe, weil man Fan von einer, ich denke gerade an Taylor Swift, die Swifties, die haben auch ihre Kohorte und die sind happy in diesem Moment und in dieser Aufgabe. Und ich bin mir sicher, wenn jemand einen schlechten Tag hat, Leid erfahren hat, wie auch immer, in dieser kleinen sozialen Gruppe ist das Leben dann wieder gut. Und vielleicht sind wir, oder ziemlich sicher sind wir, soziale Wesen und sind nicht Eigenbrötler und Einzelgänger, sondern tatsächlich brauchen wir so einen Raum, der das auch zulässt, einfach alles mal abzuschütteln und sich dann auf das Schöne zu fokussieren. Wie eben auch in so einem Raum hier.
Bist du Swiftie? Oder nee, das willst du gar nicht sagen. Nee. Ich meine jetzt gerade eher, weil er...
Ich finde es gut, das auch mal so sagen, okay, lassen wir es mal offen. Meine Kurzantwort wäre... Ja. Es hat da was damit zu tun, dass wir hier sind, kein Zufall ist, sondern dass es jemanden gibt, der gewollt hat, dass wir hier sind und dass du da bist, dass ich hier bin und dass ich geliebt, gewollt, begabt sind von Gott und dass sich daraus für mich viel ableiten kann, was ich durchbuchstabieren muss, wenn das Leben äußerlich nicht gut ist, aber darin liegt für mich ganz viel Potenzial für ein gutes Leben, auch wenn es äußerlich nach menschlichen Maßstäben schwierig ist.
Ich danke euch für euer Nachdenken. Ihr habt ja im Vorfeld auch ein bisschen darüber sinniert, nehme ich an. Das ist nicht nur so spontan mal eben, nur du nicht. Okay, aber wir haben jeweils telefoniert.
Und du warst vorbereitet.
Ja, ich war vorbereitet. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Max hatte eben die Idee, dass ich eine Ansage jetzt mache und nicht später, wo sie im Ablauf stört. Nämlich, wir werden nicht jetzt, sondern später hier so Gießkannen durch die Reihen geben und dann wollen wir euer Geld. Natürlich freiwillig und für zwei Projekte, die jeweils die beiden vorgeschlagen haben. Und das, was ihr dann da reinschmeißt, das teilen wir auf diese beiden Projekte auf. Der Gedanke ist so, okay, ein bisschen können wir mit unserem Geld anderen vielleicht das Leben ein bisschen besser machen. Und die zwei Projekte stelle ich aber jetzt vor, obwohl wir erst später dafür sammeln. Also, das erste ist VUCARE. Du kennst es wahrscheinlich, nehme ich an, dieses Projekt so ein bisschen?
Ein bisschen, ja. Ja,
genau. Max hat es vorgeschlagen. Ich sage jetzt mal, was das Projekt macht und du kannst sagen, Quatsch, wenn das Quatsch ist. Aber wenn man die Webseite anguckt, ein kleiner Verein in Würzburg, in dem man sich sozial engagieren kann und das aktuelle Projekt, was sie gerade machen, ist, Geld zu sammeln, um Schulbeutel herzustellen. Es geht weniger um den Beutel als um das, was darin ist. Also auch in dieser Stadt leben nicht wenige Kinder, die nicht gut ausgestattet zur Schule gehen müssen. Und in diesem Projekt werden Schulbeutel genäht, die sind also so individuell genäht, man kann da Bilder sehen, und dann bestückt mit Schulmaterial. Und das finde ich eine sehr schöne Idee, auf die man erstmal kommen muss. Und ihr unterstützt damit also einen Verein, der wahrscheinlich nicht einen Haufen Geld schon irgendwo hat und aus dem Vollen schöpft, sondern der froh ist über euer Geld. Und die andere Hälfte geht an ein Projekt, was Thomas demnächst irgendwann mal besuchen wird. Das gehört zur Allianzmission, eines von den vielen. Der Name ist Maranatha und es ist ein Projekt in einem Slum in Paraguay. Und die Hauptstadt dort heißt, das kannst du jetzt vielleicht eher sagen, Asunción, wie auch immer. Dort gibt es mehr als ein Armenviertel und eine Familie. Ihr seht sie da oben rechts. Menke heißen die, hat schon seit 2014 irgendwie Menschen in diesem Viertel kennengelernt. Er erzählt mal, dass sie da reingehen und ihm am Anfang gesagt hat, mach das nicht, da wirst du nur ausgeraubt und umgebracht. Und er sagt, nee, da habe ich nette Menschen kennengelernt. Aber Menschen mit aufgrund ihrer Armut eigentlich kaum Zukunft. Und ich sehe dort Potenzial, was sich überhaupt nicht entfalten kann, weil die Armut so bitter ist. Sie haben angefangen, mit kleinen Dingen zu helfen. Daraus ist eine Arbeit geworden, die ihr unterstützen könnt. Es geht im Wesentlichen darum, Menschen eine Zukunft zu schenken. Ich glaube, sie richten sich stark an Kinder mit einem Bildungsprogramm. Sie helfen aber auch einfach mal ein Dach zu bauen. Es gibt mittlerweile einen kleinen Gottesdienst irgendwie da in diesem Viertel, wenn ich das richtig gelesen habe. Also, was ihr nachher da reinschmeißt, geben wir einfach 50-50 an diese beiden Projekte.
Vielen Dank.
Ich möchte mich auch schon mal bedanken.
Wir danken euch.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.